Aber ich mach das nicht. Das wäre schlecht vorbereitet. Nur das fiel mir gerade so ein, wenn man solche Lieder singt, man könnte es ja eigentlich auch mal ganz praktisch machen, nur so. All das, was wir an Güte von Gott her erlebt haben. Nein, Daniel hat es ja angekündigt, ich habe heute einen Predigtext aus 2. Chronik 5, die Verse 2 bis 5 und 12 bis 14. Könnt ihr es lesen? Ja, gerade so. Ja. Es ist viel, viel Text. Dann rief Salomo die Ältesten, sowohl die führenden Männer aller Stämme und Sippen Israels in Jerusalem zusammen. Sie sollten die Bundeslade des Herrn aus Zion, der Stadt Davids, holen. So versammelten sich alle Männer Israels bei König Salomo zum Fest im Monat Etanim, das ist der 7. Monat. Als die Ältesten Israels eingetroffen waren, hoben die Leviten die Lade hoch. Dann nahmen die Priester und die Leviten die Lade zusammen mit dem Zelt Gottes und allen heiligen Geräten, die darin waren, und trugen sie hinauf. Alle Leviten, ich lese von da, dann weiß ich, wann ich umschalten muss. Alle Leviten, die als Sänger Dienst taten, Asaf, Henan, Jedutun und ihre Söhne und Brüder, trugen feine Leinengewänder. Sie standen östlich des Altars und spielten auf Zimbeln, Harfen und Zittern, begleitet von 120 Priestern, die Trompete bliesen. Was ein Krach. Die Trompeter und Sänger lobten den Herrn und dankten ihm. Das war zu viel. Und dankten ihm, und ihr Gesang klang wie aus einem einzigen Mund. Begleitet von Trompeten, Zimbeln und anderen Instrumenten erhoben sie ihre Stimmen und priesen den Herrn. Seine Güte ist so groß, seine Gnade bleibt ewig bestehen. In diesem Augenblick erfüllte eine Wolke das Haus des Herrn. Die Priester konnten deswegen ihren Dienst nicht fortsetzen, denn die Herrlichkeit des Herrn war im Hause Gottes gegenwärtig. Was für ein Szenario. Ganz großer Bahnhof. Endlich nach 7 Jahren Bauzeit die feierliche Einweihung des Tempels in Jerusalem im Jahr 961 vor Christus. Volksfeststimmung, sowas wie Hainerfest mit ganz, ganz viel Musik, vielleicht eher Schlossgraben. Begeisterung, dichtes Menschengedränge, garantiert ohne Mindestabstand und Mundschutz. Auch laute Musik und lauter Gesang, kein Problem. Im Gegenteil, genau das Richtige. Könnt ihr euch so ein bisschen reindenken? Schwer was los. Mein erster Gedanke von dreien: Glaube braucht Raum. Und wie ihr auf dem Bild sieht, kann Raum unterschiedlich aussehen. Ups, das sollte er eigentlich nicht tun. Einmal drücken, macht zwei Bilder. Aha, dann sind wir wieder. Glaube braucht Raum. Die Tempeleinweihung ist ein Meilenstein in der Geschichte Israels. Endlich eine angemessene, repräsentative Residenz für den Gott Israels. Sicher hat dieses Bauwerk eine doppelte Bedeutung. Eines Teils war der Tempel ein repräsentativer Prachtbau, der architektonisch dokumentieren sollte, welche Bedeutung der Gott des aufstrebenden Königreichs Israel hatte. Sicher wollte man auch mit den Nachbarvölkern, die selbstverständlich auch ihre Kultstätten, Tempel und Götterstatuen hatten, gleichziehen und beeindrucken. Wir kennen das wahrscheinlich auch von uns. Es gibt viele Menschen, die bauen sich ein Denkmal. Etwas, was bleibt, wenn sie mal nicht mehr sind. Und der König Salomo war vielleicht auch so einer, berühmt zu seiner Zeit. Und er wollte sich möglicherweise auch verewigen. Seinem Papa David ist es ja nicht vergönnt gewesen. Denn der hatte eigentlich die Idee dazu. David, der große König Israels, der das Gebiet des Volks mit vielen Kriegen erweitern konnte und Jerusalem zur Hauptstadt ausbauen konnte, samt Stadtmauer und Königspalast. Für den frommen König war der Bau eines Palastes für seinen Gott ein naheliegendes Anliegen. Sein Sohn Salomo hat es dann umgesetzt. Vermutlich war diese Idee mit dem Tempel auch für das Volk einigermaßen nachvollziehbar. Nur einer stand dieser Idee eigentlich skeptisch gegenüber. Einer hat den Tempel nicht für notwendig gehalten, hat sich dann aber doch dafür begeistern lassen und ist am Ende dort eingezogen. Das war Gott selbst. Als David seinen Plan, den Tempel zu bauen, äußert, lässt Gott ihm ausrichten: Solltest du mir ein Haus bauen, das ich darin wohne? Habe ich doch in keinem Haus gewohnt seit dem Tag, da ich die Israeliten aus Ägypten führte, bis auf diesen Tag. Sondern ich bin umhergezogen in einem Zelt als Wohnung. Habe ich die ganze Zeit, als ich mit Israeliten umherzog, je gesagt, warum baut ihr mir nicht ein Haus? Ich denke, Gott will einfach sagen, ich brauche kein prächtiges Haus, mir reicht ein Zelt. Oder anders gesagt, Gott liegt nichts an einem repräsentativen Tempel. Gott hängt allein an Menschen. Von daher, unser Haus hier, dieses Haus, ist für mich wie jede Kirche per se nicht ein heiliger Ort. Aus meiner Sicht ist hier etwas Heiliges nur dann, wenn die Menschen da sind. Die Menschen, die zu Gott gehören, nicht der Raum selbst. Das sehen Katholiken vielleicht anders. Wenn das Allerheiligste ja dauerhaft im Tabernakel vorhanden ist. Aber aus meiner Sicht ist dieser Ort hier kein heiliger Ort, genauso wenig wie alle anderen Kirchen es nicht sind. Es geht darum, eine durchaus heilige Beziehung zu Gott und der Gemeinde untereinander zu haben. Dann ist ein Ort heilig, auch dieser Ort hier. Gott hängt allein an den Menschen. Und wenn er mit einem Zelt zufrieden ist, dann verstehe ich das so, dass er eigentlich lieber mobil bleibt, lieber nahe bei den Menschen in ihrem Alltag ist, als an einem heiligen Ort darauf zu warten, dass die Menschen dann und wann für den religiösen Teil ihres Lebens mal vorbeischauen. Die Frage an mich lautet von daher: Wo findet mein Glaube Raum? Im Gottesdienst am Sonntag? Nur im Gottesdienst am Sonntag? Oder auch am Mittwoch? In der Schule, in der Küche, im Büro, am Krankenbett, in der Sporthalle, vorm Fernseher, im Auto. Ein definierter Kirchenraum ist sicher schön. Da ich aber nicht im Tempel lebe, ist er für meinen Glauben eigentlich zu wenig. Mein ganzes Leben, sagt Manfred Siebald, mein ganzes Leben soll dein Haus sein. Ein Haus, das du nach deinen Plänen baust, mein Vater. Ihr habt es vielleicht, die Älteren, muss ich jetzt auch sagen, früher mal gesungen. Mein ganzes Leben soll dein Haus sein. Mit anderen Worten, Glaube hat Raum in meinem Alltag. Und dann ist es auch egal, in welchem Raum. Übrigens, Jesus hat sich ähnlich wie der Gott des Alten Testaments verhalten. Er hat mal gesagt, ich habe nichts, wo ich mein Haupt hinlegen kann. Vögel unter dem Himmel, die haben Nester. Ich habe nichts, wo ich zu Hause bin in dem Sinn. Er ist herumgereist, Jesus, und hatte nicht mal ein Zelt. Stattdessen war er oft zu Gast bei Menschen. Solchen und solchen. Und manches Couchsurfing, würde man vielleicht heute sagen, manche Begegnung wurde zur Freundschaft und zur geistlichen Lebenswende. Überhaupt, quer durch die Bibel zieht sich auch ein tempelkritischer Faden. Die Propheten haben die Art Religiosität, die mit dem Tempel war, kritisch kommentiert. Vor allem, wenn das gottesdienstliche Leben nicht mit dem Alltag übereinstimmte. Jesus hat regelmäßig den Tempel besucht. Er kam dort aber auch in Auseinandersetzung mit der Priesterschaft und den Theologen. In seinem Gleichnis vom barmherzigen Samariter sind es Tempelangestellte, die schlecht wegkommen. Weil sie zwar berufsmäßig Gott verehren, aber die Nächstenliebe außer Acht lassen. Und die einzige Bibelstelle, in der wir einen wütenden Jesus erleben, das kennt ihr auch, ist die, wo er im Tempel die Händler raustreibt, die dort ihre Profite machen wollen. Also, damit hat er sich keine Freunde gemacht, bei der religiösen Obrigkeit, bei den Priestern und Hohepriestern. Also, Tempel ist einerseits der Ort der Anbetung, gleichzeitig auch der Ort, an der sich, ja, man kann es fast sagen, eine pervertierte Form des Glaubens gezeigt hat. Gott braucht keinen Tempel. Aber wir Menschen brauchen vielleicht einen. Auch wir in Oberramstadt, die Alten werden sich wieder erinnern, haben am Anfang unserer Gemeindegründungszeit einen Raum gesucht. Wir brauchten einen Raum, wo wir Gottesdienste feiern konnten, zunächst in einer Schule, und waren heilfroh, dass wir dort wirklich in einem Klassenraum, einem Musikraum aufgenommen wurden, wo wir unsere Gottesdienste am Sonntag feiern konnten. Also von daher, auch wir brauchen Räume. Aber die Besonderheit solcher Orte liegt eben nicht darin, dass es ein heiliger Raum ist, sondern dass sich die Gemeinschaft der Menschen, die sich dort trifft, mit Gott verbindet und dass sich dann die Gemeinschaft mit Gott auch in einer besonderen Form erleben lässt. Kirchen sind für mich allerdings auch in Architektur gegossene Anbetung Gottes, für die viel Geld und Mühe eingesetzt wurde. Man schaue sich nur mal das Freiburger Münster an oder zum Beispiel, wie auf diesem Bild, den Speyerer Dom. Und ich genieße es heute, in dieser Kirche zu sein, in der wir schon so viel gehört, gebetet und erlebt haben. Hier ist ein guter und wichtiger Ort für meinen Glauben. Oder richtiger, hier ist auch ein guter und richtiger Ort für meinen Glauben. Glaube braucht Raum, braucht Kirchen, Räume, die für Gebet und Gottesdienste gebaut und reserviert sind. Und diese Räume können einen wichtigen Rahmen für eine Begegnung mit Gott schaffen. Deshalb sind sie wichtig. Aber sie sind nicht so wichtig, ohne dass es eben nicht ginge. Der Tempel des Salomos wurde durch die Babylonier zerstört, der Nachfolgebau dann durch die Römer. Jesus hat es angekündigt und 70 nach Christus war es dann soweit. Aber der jüdische Glaube hat überlebt, bis heute. In der Gefangenschaft von Babylon und nach der Vertreibung durch die Römer. Über Jahrhunderte in der Diaspora unter Verfolgung bis heute, ohne Tempel. Bevor es Kirchen gab, wurde in den ersten Gemeinden in Privathäusern gebetet. Wir haben es in einer Schule getan. In Mühltal war es eigentlich so ähnlich zu unseren Anfängen. Dort wurde Bibel gelesen, Gottesdienste gefeiert. Gottesdienst geht also auch auf dem Sofa, will ich mal sagen. Gott kommt zu uns nach Hause, ganz besonders deutlich zu merken in Hauskreisen. Natürlich ist es toll, wenn die Kirche mitten im Dorf steht. Aber zur Not geht es eben auch ohne. Glaube braucht Raum, aber nicht unbedingt Gebäude. Jesus hat mal gesagt, dass es nicht darauf ankommt, da oder dort an irgendwelchen heiligen Orten Gott zu verehren, sondern dass es darauf ankommt, Gott im Geist und in der Wahrheit anzubeten. Nicht durch einen heiligen Ort, sondern durch den Heiligen Geist kommen wir mit Gott in Verbindung. Glaube braucht Raum, vor allem in uns, für Gottes Geist. Durch ihn lässt Jesus sich finden und erleben, wo auch immer wir ihn suchen. Gucke ich mal, ob einmal drücken reicht. Reicht. Glaube braucht Musik. Das ist mein zweiter Gedanke. Der ist vielleicht auch viel einfacher zu verstehen. Dieses Thema lässt sich auch heute kaum vermeiden. Wir haben ja schließlich Kantate. Und es gab sehr viele Musiker in unserem Bibeltext vom Anfang. Das Singen und die Musik, genauer gesagt Musik für Gott, zieht sich wie ein roter Faden eigentlich durch die Bibel. Mose, David, die Psalmbeter, Paulus Und wahrscheinlich auch Jesus und seine Jünger, die haben gesungen. Später ging es weiter. Am Anfang Psalmodien, Gregorianik, Choräle, Oratorien, Gospels, Thesee-Lieder, christliche Liedermacher, Worship-Songs und so weiter. Und wir sind sicher nicht am Ende. Überall, wo Christen ihren Glauben gelebt haben, sind neue Lieder entstanden. Singen und Musik scheint, wie die Bibel, Predigten und Gebete, dazu zu gehören beim Glauben an Gott. Und Appelle, Musik zu machen, finden sich in der ganzen Bibel. Singt dem Herrn ein neues Lied im Alten Testament oder, wie Paulus sagt, ermuntert einander mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern, singt und spielt dem Herrn in eurem Herzen. Das ist leise im Herzen, oder? Das schreibt Paulus an die Epheser. Singen und geistliche Musik scheint ein obligatorischer Teil von christlicher Spiritualität zu sein. Warum ist eigentlich das Singen so wichtig? Zwei Antworten will ich versuchen. Die erste, für jemanden ein Lied zu singen, sei es für ein Geburtstagskind oder für die Lilien am Bölle oder hier in der Gemeinde für Gott. Das ist erstmal ein schönes persönliches Geschenk. Wie wenn ich für jemanden koche, ein Gedicht verfasse, einen Brief schreibe oder etwas bastle. Menschen freuen sich, wenn sie so etwas Persönliches bekommen. Und Gott eben auch. Und irgendwo steht, glaube ich, auch, er wohnt im Lobpreis seines Volkes. Jesus hat gesagt, wir sollen Gott lieben, von ganzem Herzen und mit unserer ganzen Seele. Und ich glaube, Lieder und Musik, aber auch andere künstlerische Werke sind ein Weg, das zu tun und Gott unseren Dank, unsere Anerkennung, unsere Wertschätzung, unsere Loyalität und unser Vertrauen auszudrücken. Und so glaube ich, Musik macht etwas mit Gott. In unserem Text wird Gott dazu bewegt, in den Tempel einzuziehen, in den er ja eigentlich gar nicht wollte, wenn wir den David-Text noch im Kopf haben. Eine Wolke erfüllte das Haus des Herrn. Also Musik macht etwas mit Gott. Das zweite, Musik macht etwas mit mir. Wenn Worte und Predigten vor allem den Kopf erreichen, berührt Musik auch unser Herz und unsere Gefühle. Lieder können uns dabei helfen, dass der Glaube uns zu Herzen geht. Sie können uns dabei helfen, uns auf Gott zu fokussieren. Sie können uns auch auf andere Gedanken bringen, können ein gutes Gegenmittel gegen Angst, Frust, Zweifel und andere Dinge, die uns runterziehen, sein. Wir wissen, manchmal singen Kinder, wenn sie Angst haben, auch vor sich hin, um die Angst zu vertreiben. Für mich persönlich kann ich sagen, manchmal bringt mich Musik im Lobpreis zum Weinen. Nicht, weil der Lobpreis so schlecht wäre, ganz bestimmt nicht, sondern weil ich spüre, Gott ist mir ganz nah. Gerade dann, wenn ich solche Lieder singe, für mich sind es solche Lieder wie Heilig, heilig, heilig ist der Herr Zebaoth, dann kann mir das passieren, dass ich in Tränen ausbreche, weil ich auch Gott eigentlich spürbar nahe bin. Also ich habe das Gefühl, ich kann ihn anfassen. Das entsteht beim Singen. Sicher ist die Auswahl solcher Lieder Geschmackssache. Ich muss zugeben, ich bin musikalisch nicht mit einer engelsgleichen Stimme begabt. Ich singe vielleicht laut, aber nicht unbedingt immer schön. Und ich wäre mit einiger Wahrscheinlichkeit nicht für den Priesterchor bei der Einweihung des Tempels ausgesucht worden. Aber ich singe gern. Ich singe vielleicht zu wenig, aber ich singe mit im Hauskreis oder im Gottesdienst. Und manchmal singe ich auch heimlich, wenn mich keiner hört. Beim Spazierengehen, manchmal, es gibt ja auch sowas wie diese Ohrwürmer, die man dann irgendwann nicht mehr los wird, die man den ganzen Tag im Ohr hat. Und das ist schön eigentlich. Ein Loblied, das mir in den Kopf kommt, weil etwas Gutes passiert ist. Oder ich singe, um mich ganz bewusst auf Gott zu fokussieren. Und ich habe immer wieder bemerkt, dass meine Stimmung sich dabei verändert hat. Ein kleines Beispiel. Einigen habe ich es vielleicht schon erzählt. Einmal stand ich in Island in einer ganz einsamen, aber ganz beeindruckenden Vulkanlandschaft. ganz allein in einer Schlucht. Und da brach's förmlich aus mir heraus, ich musste singen. Großer Gott, wir loben dich. Betet den Schöpfer an. Glaube braucht Musik. Und das dritte, der dritte Gedanke, Glaube braucht Gemeinschaft. Am Ende unseres Textes kommen sämtliche Musiker und Sänger zum Einsatz. Ein gigantisches musikalisches Finale. Gemeinsam loben sie Gott. Seine Güte ist so groß, seine Gnade bleibt ewig bestehen. Das singen sie. Und dann steht da so ein merkwürdiger Satz, es klang wie aus einem Mund. Ich weiß jetzt nicht, ob sie unisono gesungen haben oder ob es einfach nur sehr harmonisch war. Es klang wie aus einem Mund, als wenn das was Überraschendes, was Unerwartetes gewesen wäre. Vielleicht war es Gottes Werk. Ich weiß nicht, ob ihr es mal erlebt habt. Das ist nicht so häufig in meinem Leben vorgekommen, aber manchmal gibt es so Ereignisse, wo sowas wie Singen im Geist passiert, wo jeder singt, keiner weiß, was der andere singt und trotzdem ist es schön miteinander. Ganz besondere Erlebnisse. Ich glaube, wenn Menschen sich gemeinsam auf Gott ausrichten, ihn ehren und suchen, dann kann etwas Besonderes geschehen. Es kann ein Zusammenklang, eine Gemeinschaft, eine Verbundenheit entstehen, die nicht von dieser Welt, sondern Gottes Geschenk ist. Sozusagen eine kollektive Gotteserfahrung. Jesus hat einmal darum gebetet, dass so eine geistliche Verbindung unter seinen Nachfolgern stattfindet. Ich will, dass sie alle eins sind. Über das, was da alles eins sein soll, da kann man sich streiten. Wurde auch immer wieder gestritten. Ich glaube nicht, dass es eine Uniformität sein soll. Ich glaube nicht, dass wir in allem gleich denken, fühlen, glauben müssen. Womöglich noch quer über all die Jahrhunderte. Ich habe ein wunderschönes Bild dazu mal gehört. Das ist das eines Magneten. Kennt ihr diese Experimente in der Schule? Magnet- und Eisenpfeilspäne, wie das so schön hieß, dieses nette Wort. An eine Metallplatte gehalten, richten sich alle Eisenpfeilspäne auf einen Magnetpol aus. Jeder an einer anderen Stelle, aber die Richtung ist immer auf diesen Pol hin. Und ich denke, das ist vielleicht ein schönes Bild für eine solche Einheit, wo das Kraftfeld des Magneten sichtbar wird. Alle Späne richten sich wie von Geisterhand auf diesen Pol aus und gleichzeitig sind alle Späne an unterschiedlicher Stelle. Solche Gemeinschaft und Einheit kann ein Geschenk Gottes an uns Menschen sein. Was nicht heißt, dass das automatisch passiert und immer wieder da wäre. Nein, auch in christlichen Gemeinschaften ist Einheit und Verbundenheit keine Selbstverständlichkeit, sondern ein wertvolles Geschenk. Gott hat sich eben uns Menschen nicht als solitäre Punkte gedacht. Es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei, hat er mal gesagt in seinem Wort. Von Anbeginn der Schöpfung an. Und erst recht gilt das für uns Christen. Für mich ist klar, beten in Gemeinschaft geht leichter als alleine im Kämmerlein. Konzentriertes Hören auf das Wort Gottes genauso. Allein kann ich mich auch im Glauben verrennen. In der Gemeinschaft erfahre ich Korrektur. Allein gerate ich leichter auf gedankliche Abwege als in der Gemeinschaft der Heiligen, wie das so nett geformuliert ist. Erkenntnisse können da geprüft werden. Sind es meine Ideen oder Rhema-Worte des Heiligen Geistes? Und darum auch die Ermahnung im Neuen Testament. Seht zu, dass er die Versammlung nicht schwänzt. Ich sag's mal so mit meinen Worten. Bleibt beieinander, so heißt es in der Apostellehre. Und ein Live-Gottesdienst ist für mich allemal schöner als ein Livestream. Auch wenn ich manchmal aus dem Trubel mich gern zurückziehe und meine Ruhe brauche. Aber Glaube braucht Gemeinschaft. Ein erfüllter Raum, wunderbare Musik, Gemeinschaft in Einheit. Und dann kommt im letzten Vers unseres Predigttextes Gott. Eine Wolke erfüllt das Haus. Gott zeigt sich in seiner verborgenen Art, sodass es alle merken und spüren und ihn doch keiner sieht oder zu greifen bekommt, weil er zu groß und zu heilig ist. Gott zieht in den Tempel ein, den er gar nicht gebraucht hätte. Gott kommt um der Menschen willen. Planbar ist das nicht. Was auch immer in der Choreografie dieser Tempeleinweihungsfeier vorgesehen und geplant war, jene Wolke, in der Gott kommt, die hat sicher nicht dazugehört. Gott lässt sich nicht beplanen und programmieren. Immer wieder erschrecken Menschen in der Bibel, weil Gott unangekündigt und unverhofft auftaucht und den Alltag der Menschen durchkreuzt. Gott scheint es zu lieben, Menschen zu überraschen. Zum Glauben gehört dann wohl auch die Bereitschaft, sich von Gott stören zu lassen. Andererseits kann man sich ganz bewusst nach Gott ausstrecken, sich auf die Begegnung mit ihm einlassen. Naht euch zu Gott, dann naht er sich zu euch, heißt es im Jakobusbrief. Und Jesus, der immer wieder die Einsamkeit mit Gott gesucht hat, sagt seinen Jüngern: Suchet, so werdet ihr finden, klopft an, so wird euch aufgetan. Gott lässt sich finden, wenn man ihn sucht. Und dazu was nochmal was ganz Persönliches. Ich brauche das, dass Gott mir immer wieder begegnet. Dass ich erkenne, dass ich einen lebendigen Gott habe, der mich sieht, dem ich wichtig bin, damit mein Glaube nicht abstirbt. Ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Zeit. Das sagt Gott seinen Kindern zu. Und das ist großartig und das ist ganz, ganz wichtig. Eine besondere Chance, Gott nahe zu kommen, haben Menschen, wenn sie sich gemeinsam auf Gott ausrichten, so wie das versammelte Israel bei der Tempeleinweihung. Jesus hat versprochen: Wo zwei oder drei in meinem Namen zusammenkommen, da bin ich in ihrer Mitte. Hier waren es ein paar mehr. Und ich glaube, es gibt eine Art Glaube und Gotteserfahrung, die wir nicht alleine haben können, die es nur gibt, wenn wir als Glaubende und Suchende, als Schwestern und Brüder zusammenkommen, um den Glauben und auch die Zweifel und die Sorgen zu teilen und Gott zu feiern. Und Gebet in Einheit hat sowieso eine ganz besondere Verheißung. Ich denke, dass man auf Dauer nicht alleine glauben kann. Deshalb herzliche Einladung, kommt wieder hierher zu den Gottesdiensten, selbst wenn es passieren kann, dass ich hier stehe, und trefft euch wieder in den Hauskreisen und Gruppen, zur Not per Videokonferenz oder besser in Real Life. Erlebt Gemeinschaft miteinander und mit Jesus. Amen.